bei jedem wäre es eigentlich sinnvoll, mal einen ausgangsneuropsychologischen Befund zu erheben. Denn was wir in der Klinik häufig eben als Problem haben, ist, dass wir die Patientinnen erst sehen, wenn schon irgendeine Form von Auffälligkeit vorhanden ist. Sei es, dass die Angehörigen irgendwelche Veränderungen bemerkt haben oder auch, dass eben eine neurologische Diagnose schon gestellt worden ist.
Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Frau Caroline Ballhoff aus Düsseldorf und Mönchengladbach. Mit ihr spreche ich heute zum Thema Neuropsychologie bei neurologischen Erkrankungen. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserer neuen Episode des Nervennahrungs-Podcasts von Roche, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. In diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich im zweiwöchentlichen Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen der Neurologie. Mein heutiger Gast ist, wie gesagt, Frau Caroline Ballhoff. Ich habe Sie zum Thema Neuropsychologie bei neurologischen Erkrankungen eingeladen, weil Frau Ballhoff schon länger mit mir zusammenarbeitet und hier Fragestellungen zum Beispiel im Kontext der multiplen Sklerose bearbeitet. Ja, hallo Caroline. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist als Vertreterin der Neuropsychologie. Und wir wollen heute so ein bisschen mal vielleicht starten und sagen, was ist allgemein die Rolle der Neuropsychologie innerhalb der Neurologie aus deiner Sicht?
Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und ich denke, ja, eine Definition ist vorab auf jeden Fall eine gute Idee, um eine Basis für die weitere Unterhaltung zu schaffen. Also die Psychologie allgemein ist ja die Wissenschaft des Denken, Erlebens und Verhaltens des Menschen. Und wenn man jetzt den Begriff Neuro noch davor setzt, wie in Neuropsychologie nun mal zusammengesetzt, dieses Wort zusammengesetzt entsteht, dann wissen wir eigentlich auch direkt, was die Neuropsychologie macht. Denn die schaut sich an, wie sich Veränderungen im Gehirn auf das menschliche Denken, Erleben und Verhalten auswirken. Das heißt, wir gehen zum einen von klassischen kognitiven Funktionen wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration, aber auch Wahrnehmungsstörungen und Veränderungen in der Persönlichkeit und der affektiven Stimmungslage.
Jetzt ist es ja so, muss man sagen, egal wo ich langkomme, jeder fordert mehr Neuropsychologie, ja, also mehr Testung, gerade aufgrund dieser Symptome, die wir ja oft sozusagen auch in der Hektik des Alltages, wenn man vielleicht einen Patienten, eine Patientin eine Viertelstunde sieht, aber auch körperlich untersuchen soll und will, entgeht einem das ja oft. Das heißt also, es wird immer mehr nach Neuropsychologie gefragt. Allein, wenn man dann um die Stellen verhandelt, die es dafür offensichtlich auch braucht, wird es ja schwierig. Also kannst du da vielleicht auch mal was zu sagen, wann du denkst, dass es eben sinnvoll ist, mal eine Neuropsychologie in Betracht zu ziehen und wie ihr dann rangeht, also auch vom zeitlichen Aufwand her, dass man da mal eine Vorstellung hat?
Ja, also tatsächlich ist natürlich aus neuropsychologischer Sicht erstmal die klassische Antwort, bei jedem wäre es eigentlich sinnvoll, mal einen ausgangsneuropsychologischen Befund zu erheben. Denn was wir in der Klinik häufig eben als Problem haben, ist, dass wir die Patientinnen erst sehen, wenn schon irgendeine Form von Auffälligkeit vorhanden ist. Sei es, dass die Angehörigen irgendwelche Veränderungen bemerkt haben, wie es bei der beginnenden Demenz ja häufig der Fall ist. Oder auch, dass eben eine neurologische Diagnose schon gestellt worden ist, wie bei einer MS oder einem Schlaganfall. Und dass wir dann erst mit reinkommen und schauen sollen, wie ist denn der Status quo, liegen irgendwelche Beeinträchtigungen vor, ja oder nein. Und da haben wir dann eben häufig das Problem, dass wir das individuelle prämorbide Niveau nicht kennen. Wir können es nur abschätzen anhand des Lebenslauf beispielsweise, der formalen Bildung, des Berufs und können so grob eine Idee entwickeln, wie waren denn diese Funktionen, die wir uns dann genauer anschauen, vor der Erkrankung oder vielleicht auch eben vor dem akuten Ereignis. Aber das ist natürlich nur eine Schätzung und dementsprechend wäre es eigentlich für uns in der nackten Theorie in der Klinik schön, wenn wir von jedem Patienten, der vor uns sitzt, den Ausgangsbefund in jungem, neurologisch gesunden Zustand haben. Aber natürlich ist das in der Realität leider nicht so.
Ja, es ist ja gerade, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich frage mich das sehr häufig, auch in der Privatsprechstunde kommen dann Persönlichkeiten, nicht selten, die in ihrer aktiven Karriere, ich sage jetzt mal so salopp, eine große Nummer waren, sich angeblich alles merken konnten, jede Zahl, jeden Namen und jetzt mit 75 den Eindruck haben, sie bauen dramatisch ab. Und oft schicke ich dann Leute und zurückkommt, das ist im Groben eigentlich in Ordnung.
Ja, ja, das ist eben das große Problem, dieses Subjective Cognitive Impairment, wo eben Patientinnen äußern, sie haben das Gefühl, irgendwas funktioniert nicht mehr so, wie es früher war, sei es, dass sie sich mehr anstrengen müssen oder dass es tatsächlich nicht mehr klappt. und landen aber dann in dem formalen testpsychologischen Befund im, wie wir immer so schön sagen, durchschnittlichen Bereich. Also wir schauen tatsächlich leider nur aktuell, wenn wir keinen Vorbefund haben, wie behalten denn beispielsweise bei einer Gedächtnisleistung gesunde Probanden eine Wortliste oder sich verschiedene Figuren und wie macht Person XY, die vor uns sitzt, das in diesem konkreten Fall. Und das kann natürlich dann im Einzelfall bedeuten, dass jemand, der mit 30, 40 in einem überdurchschnittlichen Bereich lag, das extrem gut konnte, dann 20 Jahre später nur noch in Anführungszeichen im durchschnittlichen Bereich liegt und wir sagen, naja, es ist ja alles in Ordnung. Aber für die Person ist es natürlich schon eine deutliche Leistungseinbuße.
Das heißt also, im Prinzip können beide recht haben. Man kann im Schnitt liegen und trotzdem für sich das Gefühl haben, ich bin deutlich schlechter geworden.
Auf jeden Fall.
Okay, das macht irgendwie Sinn. Ihr habt ja Normwerttabellen, die werden auch nach Schulabschluss, glaube ich, korrigiert. Aber ich weiß nicht, ist da der höchste Schulabschluss ein Hochschulstudium? Oder?
Das ist leider sehr unterschiedlich, je nach Testverfahren. Also die meisten Testverfahren werden zumindest nach Alter korrigiert und viele mittlerweile auch nach Bildungsgrad. Und da dann je nach Testverfahren entweder nach dem höchsten Schulabschluss oder auch weitergehend schon, ob noch ein Hochschulstudium abgeschlossen wurde oder eine Berufsausbildung, nur in Anführungszeichen eine mittlere Reife ohne weitere Ausbildung. Also es ist sehr unterschiedlich je nach Verfahren. Und im Idealfall haben wir natürlich das so detailliert aufgedröselt wie irgendwie möglich. Aber das ist leider tatsächlich im Moment noch nicht der Standard bei allen Testverfahren.
Ja, das ist ganz spannend auch mal zu wissen, wenn man sozusagen auf der Anfordererseite ist, dass man auch ein bisschen besser einschätzen kann, was kann eigentlich überhaupt geleistet werden mit dem, was man da anfordert. Jetzt weißt du ja, dass mein Herz so ein bisschen für die Neuroimmunologie, also ein bisschen ist jetzt übertrieben, mein Herz für die Neuroimmunologie, sagen wir, wie es ist, schlägt. Und gerade bei der Multiplen Sklerose als eine chronische neuroimmunologische Erkrankung, da hätte man ja vielleicht nicht das prämorbide Niveau, aber man hätte die Chance, ein neuropsychologisches Leistungsprofil zu Beginn der Erkrankung zu detektieren und dann vielleicht auch tatsächlich über die Zeit zu monitoren oder zu verfolgen. Wie siehst du das, also quasi Stichwort regelmäßige Testungen bei solchen chronischen Erkrankungen wie der MS?
Das ist auf jeden Fall, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade bei der MS, wo wir mittlerweile einfach sehr gut wissen, dass die kognitiven Beeinträchtigungen eines der Hauptsymptome auch sein können und die auch voranschreiten können im Laufe der Zeit. Und ich denke, da kommen wir nicht drum rum, regelmäßig zu testen, um auch so Effekte wie Cognitive Pira zu erfassen und auch weiter zu charakterisieren und auch kognitive Schübe zu detektieren. Das bringt allerdings natürlich auch wieder eine Herausforderung mit sich, Stichwort Reliable Change und auch Testwiederholungseffekte sind da so die beiden Stichpunkte, über die man, denke ich, in dem Fall auch reden muss, wenn man jährlich oder alle 2 Jahre immer wieder die exakt gleichen Tests bei der gleichen Person durchführt.
Jetzt hattest du Cognitive Pira so charmant in deinen Satz eingeflochten. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen aufarbeiten, also PIRA als Progression Independent of Relapse Activity, also ein Fortschreiten der Erkrankung unabhängig von Schubaktivität. Und das gibt es ja dann offensichtlich bei der Kognition auch.
Genau, da ist aber tatsächlich die Forschung jetzt gerade erst in den letzten Jahren drauf gestoßen und im Moment wird da relativ viel in der Szene zu geforscht und wir sind da im Moment auch beteiligt an einem Projekt, was international Datensätze zusammenführt, um genau eben das nochmal genau unter die Lupe zu nehmen, wie weit kommen denn kognitive Beeinträchtigungen unabhängig von jeglicher anderer Krankheitsaktivität vor und auch zu schauen, in welchen Bereichen sind die denn möglicherweise besonders vorhanden.
Ja, ich glaube, das ist schon, sagen wir mal, eine extrem wichtige und spannende Fragestellung, denn wir wissen ja mittlerweile, dass wenn wir jetzt nur nach Schüben schauen, haben wir eigentlich viele Leute, die wir so behandeln können, dass sie krankheitsstabil oder dass die Krankheit stabil verläuft. Aber wenn wir natürlich weiter ins Detail gehen, gerade was eben auch Neurokognition betrifft, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir dann auch nochmal sehen, dass da eigentlich noch mehr Bedarf ist, als das, was wir im Moment als Behandlerinnen und Behandler auch leisten können. Ja. Die Frage, die dann natürlich sich wiederum anschließen wird, ist: Eines Tages haben wir Therapiestrategien, die vielleicht auf die Kognition einen größeren oder besseren Effekt hat als andere. Das wird dann auch wieder nochmal wahrscheinlich neu zu bewerten sein. Und das ist gut, dass es dann so einen internationalen Ansatz gibt, dass eben auch entsprechend große Kohorten zusammenkommen. Ich habe das früher immer so gelernt, dass wir ja als Menschen eine gewisse, das ist im Prinzip bei körperlichen Symptomen nicht anders. Wir können eine ganze Zeit lang als System kompensieren und irgendwann hört diese Kompensationsfähigkeit auf und dann wird es quasi klinisch sichtbar, was vielleicht auch die ganze Zeit schon unter der Oberfläche gelitten hat, schlechter geworden ist. Und so stelle ich mir was bei der Kognition auch vor. Ist das veraltet oder kann ich damit noch sozusagen die Menschen aufklären?
Nee, das ist auf jeden Fall nicht veraltet. Also das kann gerne weiterhin so zur Aufklärung genutzt werden aus meiner Sicht. Also gerade die kognitiven Symptome sind ja so häufig als unterschwellige Symptome werden sie wahrgenommen oder halt auch als unsichtbare, die erstmal ja durch so eine ausführlichere neuropsychologische Diagnostik auch zum Teil erst aufgedeckt werden können. Und ich denke, gerade auch jetzt, wenn man sich diese Prodromalphase der MS anschaut, wird da die Neuropsychologie sicherlich auch in Zukunft sehr relevant sein, dass man da gegebenenfalls auch die kognitiven Schübe als erstes Krankheitssymptom zukünftig besser identifizieren kann.
Und würdest du aber, wenn wir mehr Menschen screenen wollen, dazu raten, diese Testbatterie eben auch wirklich auf ein Screening auszurichten? Oder sagst du, wenn wir testen wollen, dann brauchen wir immer die volle Batterie?
Naja, ich würde immer sagen, ein Screening ist besser als keine Neuropsychologie zu machen und in Anbetracht der aktuell zur Verfügung stehenden Ressourcen bleibt uns, glaube ich, ehrlicherweise nichts anderes übrig, als uns so gut es geht, erstmal auf die Screenings zu beschränken und dann bei den ausgewählten Patientinnen, die mit den Screening-Verfahren irgendwie Auffälligkeiten gezeigt haben, dann nochmal tiefer zu schauen, wie es dann im Detail aussieht. Also ich glaube, im Moment muss man leider sagen, ist es illusorisch zu glauben, dass wir jede Patientin, die sich in der Ambulanz oder auch auf Station vorstellt und irgendwelche subtilen kognitiven Beeinträchtigungen äußert, dass wir die komplett auf Null drehen können und im Detail untersuchen.
Das kann ich nur so unterstreichen. Ich merke jetzt, dass es bestimmte Bereiche gibt, wie zum Beispiel die Neuroonkologie. Da gehört es mittlerweile auch zur Zertifizierung eines Zentrums dazu, dass die Patientinnen und Patienten Zugang zu einer neuropsychologischen Betreuung und auch Testung haben. Und ich hoffe, dass so etwas dann für die chronischen Erkrankungen allgemein kommt, wo Kognition so eine Rolle spielt. Weil dann kommen wir gar nicht darüber hinaus, auch diesen Bedarf dann wirklich abzubilden. Im Moment ist es ja, je nach Zentrum sind sehr individuelle Lösungen, wie viel neuropsychologische Testkapazität oder Menschen, die eben die Testung durchführen können, überhaupt zur Verfügung stehen. Ich würde trotzdem gerne nochmal zurückkommen zu dem angesprochenen Thema Plastizität, kognitive Reserve. Mhm. Ja, also quasi irgendwann dekompensiert das System. Wir würden ja wahnsinnig gerne wissen, wann ist dieser Zeitpunkt und habe ich jetzt noch eine Plastizitätsreserve und kannst du mir sagen, ob ich noch eine habe oder vielleicht auch für meine Patientin?
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Forschungsfeld und ich fürchte, da werden wir noch ein Weilchen warten müssen, bis wir da das eine Mittel haben, wenn es denn überhaupt irgendwann kommt, da die Plastizität einfach so viele verschiedene Bereiche abdeckt und ich jetzt aus meiner Erfahrung in der Forschung, wir haben ja in Düsseldorf ein Projekt ins Leben gerufen, wo es darum ging, die Plastizität bei MS-Patientinnen mit repetitiver transkraniellen Magnetstimulation zu untersuchen und vor allem auch zu schauen, ob eben genau, wie du es gerade angesprochen hast, man denn vielleicht vorhersagen kann, wann diese Plastizität ausgeschöpft ist und wie sie mit dem klinischen Verlauf auch zusammenhängt und ob sie überhaupt damit zusammenhängt, ob man sagen kann, gut, die Patientinnen mit höherer Plastizität haben eben mehr Reserve und können neue Läsionen besser ausgleichen und entwickeln dadurch vielleicht später erst eine Krankheitsprogression oder überhaupt keine. Und ich muss sagen, wir haben zwar Zusammenhänge finden können zwischen dem Ausmaß der Plastizität und den klinischen Parametern. Bei uns ging es hauptsächlich um die Kognition eben und die motorischen Funktionen. Aber ich habe auch immer wieder festgestellt, je tiefer ich in die Daten geschaut habe, dass wir viele Bereiche der Plastizität mit dieser Methodik eben auch nicht erfassen konnten und dass da viele Faktoren eben mit reinspielen, die auch sicherlich die Krankheitsprogression mit beeinflussen, die jetzt mit der RTMS alleine sicherlich nicht vollumfänglich abgebildet werden können. Sodass ich denke, dass tatsächlich die Zukunft eher darin liegt, verschiedene Methoden zu kombinieren, bildgebende Verfahren mit elektrophysiologischen Methoden und vielleicht auch eben verhaltensbasierten Verfahren, und dass eher ein integrativer Ansatz in Zukunft sein sollte als eine spezifische Methode, die dann halt immer wieder mit ihren spezifischen Limitations auch eben einhergeht.
Man kann sich das ja auch gut vorstellen, weil ich meine, was gibt es Komplexeres als Kognition? Es wäre ja fast verrückt, wenn es den einen Biomarker löslich, strukturell im MRT oder auch funktionell in der Elektrophysiologie gäbe, der diese Komplexität erfassen kann. Also ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, ja, dass das so ist. Also insofern ist wahrscheinlich so eine Kombination hoffentlich das, wo man hinkommen kann. Wenn wir aber jetzt jemanden haben, der oder die diese neuropsychologischen Auffälligkeiten hat, kann man denn, sagen wir mal, auch vorgehen und kann versuchen, diese Reserve zu behalten oder neu aufzubauen? Kann man den Leuten was an die Hand geben?
Gut, dass du es ansprichst. Ich wollte nämlich gerade fast schon unterbrechen, weil das nämlich, glaube ich, auch ein großes Problem in Anführungszeichen in der Methodik ist, dass wir natürlich immer nur, egal welche Methodik wir nutzen, zu einem bestimmten Zeitpunkt messen und diese Plastizität an sich aber ein sehr variables Konstrukt ist. Also es ist, glaube ich, falsch zu glauben, dass sie immer nur weniger wird über die Zeit und wir irgendwann ja an dem Punkt Null ankommen und dann schlägt sich jedes oder Krankheitsaktivitätsevent dann auch in der Klinik wieder. Ich glaube, das ist eine sehr deprimierende Vorstellung, die auch nicht unbedingt der Wahrheit, glaube ich, entspricht, denn wir sehen schon, dass körperliche und geistige Aktivität auch wieder diese Plastizität aufbauen können oder zumindest dafür sorgen, dass sie nicht so schnell abbaut, wie wie es vielleicht unter anderen Umständen der Fall ist. Also sowas wie Lebensstil oder auch eben ja körperliche, geistige Aktivität spielen da auf jeden Fall mit rein.
Aber es gibt jetzt nicht so eine Empfehlung. Also früher hat man immer ältere Menschen gehört, die gesagt haben, ich mache jetzt viele Kreuzworträtsel, um mich sozusagen vor der Demenz zu schützen. Dann gab es die Studien, die gesagt haben, wer viele Kreuzworträtsel macht, wird beim Kreuzworträtsel machen sehr gut, aber halt auch bei nichts anderem. Also man kann nicht sozusagen gegen einen solchen Verlust an kognitiver Reserve gegenarbeiten. Aber du hast ja gerade beispielsweise Lebensstilfaktoren, wahrscheinlich dann auch wiederum die richtige Behandlung, auch antientzündliche Behandlung. Aber kann man auch so, du sagst geistige Beschäftigung, gibt es da irgendwas, was man den Leuten empfehlen könnte?
Es kommt tatsächlich sehr darauf an, welche Erkrankung vorliegt. Wenn wir jetzt mal bei der MS bleiben, dann gibt es mittlerweile viel Forschung tatsächlich zu Meditationen auch, die eben auch so metakognitive Verfahren auch mit berücksichtigt. Also dass man über so einen psychoedukativen Ansatz und Meditation und kognitiven Training gemeinsam versucht, das, was im kognitiven Einzeltraining von spezifischen Funktionen, Stichwort Kreuzworträtsel, konkret gelernt wird, dann eben zu abstrahieren und für andere Funktionen auch zugänglich zu machen. Also das ist im Prinzip ja auch so das Thema, was allgemein in der neuropsychologischen Therapie und auch in der neuropsychologischen Reha verwendet wird, dass man diesen Transfer irgendwie schafft. Der ist natürlich sehr abstrakt und schwierig zu messen, aber da gibt es unabhängig jetzt von der MS für alle möglichen neuropsychologischen Therapieverfahren auf jeden Fall Hinweise, dass eine gewisse Art von Transfer stattfindet. Wie umfangreich der ist, darüber streiten sich tatsächlich im Moment noch einige, aber dass eine Art von Transfer auch auf andere Funktionen vorliegt, das ist unumstritten.
Trotzdem muss ich sagen, wir haben so als Behandler und Behandlerinnen im Hinterkopf, dass wir immer mal zum Beispiel über eine Reha-Behandlung nachdenken bei unseren Patientinnen. Dass wir so feste kognitives Training verordnen oder empfehlen, ich nehme das zumindest so wahr, das mag andernorts auch anders sein, ist doch seltener. Aber das wäre ja dann letzten Endes schon eine Maßnahme zu sagen, wir haben hier gewisse Auffälligkeiten gesehen, die sind vielleicht auch noch gar nicht so weit fortgeschritten, aber wir würden Ihnen dann eine regelmäßige Anbindung bei einem Psychologen oder einer Psychologin schon durchaus empfehlen.
Das ist auf jeden Fall was, glaube ich, im Moment auch hauptsächlich daran liegt, dass die Versorgungsstruktur nicht das hergibt, dass alle Patientinnen, die das theoretisch brauchen könnten oder die davon profitieren könnten, dann auch entsprechend einen ambulanten Versorgungsplatz bekommen. Und das, denke ich, spielt da schon mit rein, dass dadurch eben nicht auf Behandlerseite so viel verordnet wird, wie gegebenenfalls notwendig wäre.
Ja, da hört man teilweise echt lange Wartezeiten, ja, bis jemand eine Anbindung kriegt. Und teilweise können deine Kolleginnen, Kollegen auch nur neue Patienten aufnehmen, wenn sozusagen alte, ältere oder längere, länger Behandelte dann wieder ausscheiden, weil die Kapazitätsgrenzen erreicht sind.
Ja.
Gut, das heißt, es wird mehr Forschung gebraucht, um noch mehr Evidenz zu generieren, dass das Sinn macht, damit dann auch die Bedarfe in der Versorgung im Prinzip angepasst werden.
Auf jeden Fall.
Und da trägst du deinen Beitrag bei, oder?
Das ist zumindest mein Anspruch.
Vielen Dank. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Episode unseres Roche Nervennahrungspodcasts. Nochmal vielen Dank an Caroline Ballhoff. Sie finden den Podcast auf allen gängigen Plattformen wie beispielsweise Apple, Spotify oder Google. Lassen Sie uns gerne, wenn möglich, eine positive Bewertung da. Wir sind in circa 2 Wochen wieder für Sie da. Dann, wie gesagt, mit meinem Kollegen Professor Meurer aus Würzburg. Vielen Dank und eine gute Zeit.